schon angefangen mit der Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Und ich habe am Anfang gesagt, dass wir die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht nur so nehmen, damit wir nur etwas hören, nein, sondern es gibt viele Teile, die sind zu unserer Religion. Und weil man über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alles erfahren möchte, dann habe ich angefangen, barakallahu fikum, erstmal mit der Geschichte überhaupt von Arabien. Das wird ein bisschen, ich habe nicht viel erklärt, sondern nur ein bisschen habe ich gesprochen über die arabische Halbinsel. Dann habe ich über die Systeme bei den Arabern gesprochen und wir haben einmal über das politische System gesprochen. Dann habe ich das vorige Mal über religiöses System gesprochen, ob es andere Religionen in Arabien gab. Und dann habe ich über Al-Hanifiyun gesprochen, die wahren Leute, die an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben und sie haben Allah angebetet, dass sie hatten noch etwas von Schariat Ibrahim alayhi salam und Ismail alayhi salam, wie zum Beispiel Qus ibn Sa'ida al-Iyadi, Zayd ibn Amr ibn Nufail, Waraqa ibn Nawfal und Umayya ibn Abi al-Salt. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, heute bi'izni ta'ala, macht man bi'izni ta'ala weiter mit der arabischen Gesellschaft, wie diese Gesellschaft war und was waren die Eigenschaften von den Arabern. Und dann, inshallah, kommen wir langsam zur Geschichte von Ibrahim a.s., dann Ismail a.s., dann wie die Lage in Mekka war und dann kommen wir, inshallah, nach und nach zur Geburt von Propheten Muhammad a.s. Und dann, inshallah, werden wir über natürlich seine Geburt sprechen, wie die Lage in Mekka war und so. Wir sprechen heute, barakallahu fikum, über die arabische Gesellschaft. Über die arabische Gesellschaft. Das bedeutet, wie diese Gesellschaft Tradition, Sitten und wie die Araber waren. Und dann sprechen wir über verschiedene Themen. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wenn ich über Gesellschaft von Arabien sprechen möchte, was hat das natürlich mit der Sira vom Propheten Muhammad s.a.w. oder mit seiner Geschichte zu tun? Damit man weiß, mit wem der Prophet Muhammad s.a.w. zu tun gehabt hat damals. Mit welchen Leuten hat man zu tun gehabt und wie die Leute waren. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wir sprechen über bestimmte Themen, zum Beispiel über Heiraten, wie sie waren und so weiter. Und dann machen wir weiter mit dem Tal. Okay. Erstens, barakallahu fikum, die Araber, wie ich schon auch gesagt habe im vorigen Unterricht, ich habe gesagt, die Araber, die waren so stolz auf ihre Abstammungen und jeder zum Beispiel hat gesagt, ich gehöre zu dieser Familie und ich gehöre zu diesem Stamm und zum Beispiel gehörst du zu einem Stamm, was groß ist und was stark war, dann bist du besser als die Leute, die zu einem arabischen Stamm gehört haben. Und die Araber an sich selbst, die waren in diesem Zusammenhang auch Leute, die haben von sich selber so immer gedacht, dass sie die Besten unter den Menschen sind. Das bedeutet, sie haben gedacht immer, wir sind die Besten. Und da wir, als der König von Persien damals, Kisra, als er die Tochter von einem arabischen König, die hieß An-Nu'man ibn al-Munzir, der wollte seine Tochter für seinen Sohn haben, dann hat Al-Munzir nicht akzeptiert. Er hat ihm gesagt, wer seid ihr? Und wer sind wir? Das bedeutet vom Stamm her. Auf jeden Fall, als der Islam gekommen ist, dann war die Sache anders. Und wir in unserer Religion, die Sache ist so, der Angesehenste von euch ist der Allahfürchtigste und nicht derjenige mit der Abstammung oder mit der Familie oder mit der Macht oder mit der Position, sondern der Angesehenste ist der Allahfürchtigste. Das heißt, ein Merkmal für die arabische Gesellschaft war, dass die Leute sehr großen Wert gelegt haben auf natürlich ihre Abstammungen und auf ihre Stämme. Zweitens, barakallahu fikum, sie waren stolz auf ihre Sprache. Das bedeutet, sie waren sprachenbegabt, die Araber damals. Und deshalb, als zum Beispiel zwei Leute Wettkampf machen wollten, das war immer mit Gedichten. Das war immer mit Gedicht. Und als zum Beispiel ein Stamm oder eine Delegation von einem Stamm einen anderen Stamm besucht hat, dann hat man erstmal Dichter von dieser Seite und Dichter von der anderen Seite. Sie haben etwas gesagt von Gedicht. Und deshalb waren sie so begabt, natürlich in der Sprache dass sie, wenn jemand gut gesprochen hat und gedichtet hat, dann war er so angesehen in Arabien. Aber natürlich, als der Koran gekommen ist, dann könnten sie den Koran nicht widerstehen, weil die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala anders sind als Gedicht von Menschen. Dann kommen wir zu dritten Punkt, Barakallahu fikum, und zwar die Frau. Die Frau in der arabischen Gesellschaft, wie war die Frau? Natürlich, wir müssen etwas hier ein Signal setzen, und zwar, das war nicht allgemein in Arabien, dass sie die Frau misshandelt haben und dass sie die Frau unterdrückt haben. Im Allgemeinen war die Frau in Arabien unterdrückt und da hat man sie misshandelt und sie hat überhaupt keine Rechte gehabt, die Frau in Arabien. Sondern in manchen Familien oder manchen Stämmen hat man die Frau geehrt und da hat man auch natürlich der Frau ein bisschen Rechte gegeben. Aber im Allgemeinen war sie unterdrückt von Männern und sie hat überhaupt keine Rechte gehabt. Aber die arabische Frau im Allgemeinen war eine treue Frau zu ihrem Mann und sie hat großen Wert gelegt, dass sie auf der Seite ihres Mannes immer bleibt und dass sie ihm hilft. Aber im Allgemeinen, wir können sagen, die arabische Frau in der vorislamischen Zeit war unterdrückt, sie hat keine Rechte gehabt, sie war als Gegenstand angesehen oder als Ware, was man kauft und verkauft. Und sie war natürlich die Familienehre, das heißt Al-Ird. Das ist Al-Ird. Das heißt, die Frau für den Mann, die kann sterben für sein Ird. Die kann sterben für seine Ehre. Und die Frau sieht er als Ehre. Das bedeutet, seine Frau dürfte nicht mit einem Mann gehen, oder dürfte nicht zum Beispiel einen Mann blicken und natürlich er auch selber nicht im Allgemeinen. Wenn wir über Frauen in der arabischen Gesellschaft sprechen, dann sprechen wir natürlich über Heirat und Scheidung. Heirat und Scheidung. Natürlich, man konnte vor dem Islam bei den Arabern viele Frauen heiraten. Das bedeutet 20, 30, 10, wie man will. Und es gab keine Gleichberechtigung zwischen Frauen. Ich rede über Zeit vor islamischer Zeit, ja? Nicht, dass einer jetzt im Raum kommt und der sagt mir, was erzählst du da? Ich rede über vor islamischer Zeit. Nicht über Islam. Deshalb, Barakallahu fikum, sage ich, die Frau war unterdrückt überhaupt und bei Heirat, der Mann könnte so viel heiraten, wie er wollte. Keine Gleichberechtigung. Ich meine, der macht mit der Frau, was er will. Die Frau bekommt überhaupt keine Rechte in der Heirat. Scheidungmäßig, der Mann konnte sich von einer Frau scheiden lassen, wie er wollte. Wie er wollte. Einfach, der sagt ihr, geh zu deiner Familie. Und sie hat von ihm nichts bekommen. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, Barakallahu fikum, dann sprechen wir über Arten von Heirat in Jahiliyyah. Arten von Heirat in Jahiliyyah. Jahiliyyah ist vor islamischer Zeit. Und Aisha radhiyallahu anha hat erzählt, und das ist bei Al-Bukhari, dass in Jahiliyyah verschiedene Arten von Heirat gab. In Jahiliyyah verschiedene Arten von Nikah, von Heirat gab. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, da hat sie gesagt, das ist die Heirat, die islamische Heirat, was wir heute haben. Das bedeutet, der Mann geht zu der Vormund von der Frau und der verlangt natürlich Heirat und der gibt ihr Morgengabe und dann kann er sie heiraten. Die zweite Art ist Nikah al-Istibda. Was bedeutet al-Istibda? Al-Istibda, Barakallahu fikum, ist eine Art Heirat, was die Araber vor islamischer Zeit gehabt haben und die Sache war so, al-Istibda kommt von al-Mubada'a. Und diese Sache heißt Geschlechtsverkehr. Das bedeutet, die Frau verlangt Geschlechtsverkehr von einem anderen Mann. Und ihr Mann weiß davon. Wie war die Sache? Als die Frau dann rein war von ihrer Menstruation, dann hat ihr Mann sie zu einem anderen Mann geschickt, damit sie Geschlechtsverkehr mit dem anderen hat. Und wenn sie dann schwanger wird, dann nimmt der wirkliche Ehemann, der nimmt sie zurück. Und wenn sie entbunden hat, dann sagt er, dieser Junge oder dieses Mädchen gehört zu ihm. Trotz, dass der Junge oder das Mädchen von dem anderen war. Wal'iyadu billah. Warum haben sie das gemacht? Weil sie zum Beispiel bei anderen Männern gesehen haben, dass sie stark waren oder dass sie gute Eigenschaften haben, dann wollte man diese Eigenschaften wie die Pferde nehmen und deshalb hat man das gemacht. Das ist die zweite Art. Das wird die erste Art, ist das normale Nikah, die normale Heirat, was wir haben. Die zweite ist Nikah al-Istibda' und das bedeutet, dass der Mann seine Ehefrau schickte zu einem anderen Mann, damit sie mit ihm Geschlechtsverkehr hat. Und wenn sie schwanger wird, dann sagt er, ja, dieser Sohn gehört ihm. Die dritte Art, barakallahu fikum, war anders. Und zwar, dass ungefähr bis zu 9 Leute zusammengekommen sind. Und sie haben alle mit einer Frau verkehrt. Sie haben alle mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt. Bis sie schwanger wird. Und dann, wenn sie schwanger wird, bekommt sie und die nimmt diese bis 9 Leute, die nimmt diese Leute zusammen, die sammelt sie und dann sagt sie, der Sohn ist von dem oder zum Beispiel das Baby ist von dem. Und er dürfte nicht sagen, nein. Die vierte Art, das ist die Hurenheirat. Und zwar diese Huren, die haben Flaggen, die haben Zelte gehabt und die haben Flaggen und man sagt, die hatten rote Flaggen gehabt. Vor diesen Zelten und dann kamen die Leute zu diesen Huren wal'iyadu billah. Und wenn eine zum Beispiel schwanger geworden ist, dann hat man gesehen, wie ähnlich ist der Junge mit den Männern, die mit dieser Hure Haram gemacht haben wala hawla wala quwwata illa billah. Und da hat man dieses Baby natürlich für sich genommen. Dann sagte Aisha radhiyallahu anha, als Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala alle Arten von Nikah al-Jahiliyya verboten, außer eine Art, und das ist, was wir heute haben, das bedeutet mit Zeugen, mit Morgengabe, mit Vormund für die Frau. Es gab natürlich noch eine Art, barakallahu fikum, von Nikah, oder noch Arten. Zum Beispiel, es gab Nikah al-Maqt. Al-Maqt. Was bedeutet Nikah al-Maqt? Al-Maqt. Das heißt, barakallahu fikum, wenn der Mann viele Frauen gehabt hat und der Mann stirbt und er hat Söhne, diese haben seine Frauen, das wird von dem Vater, sie haben die Frauen vom Vater als Erbe für sich genommen. Und dann könnten sie mit diesen Frauen das tun, was sie wollen. Das heißt, die ist seine Stiefmutter normalerweise. Wie Stiefmutter, der konnte mit ihr alles machen, was er will. Wenn er mit ihr verkehren möchte, dann könnte er das machen. Wenn er sie zum Beispiel von einem anderen Mann heiraten lassen möchte, dann kann er das machen. Wal'iyadu billah. Dann, barakallahu fikum, gibt es noch eine Art von Nikah. Das ist Al-Khidm. Al-Khidm. Im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wala muttakhizati akhdan. Wala muttakhizati akhdan. Das bedeutet Freundschaft. Wie Freundschaft heiratet. Das ist, was die Leute heute vielleicht auch in Deutschland haben, dass eine Frau mit einem Mann ohne Heirat, das wird Partnerschaft. Die hatten sowas auch in Jahiliyyah gehabt. Auch noch, barakallahu fikum, noch eine Art, Nikah al-Badal. Al-Badal. Al-Badal, was war das? Das war, dass ein Mann dem anderen sagt, gib mir deine Frau, und ich gebe dir meine Frau. Das wäre dieser Tausch. Wal'iyadu billah. Und dann gab noch eine letzte vielleicht Art, was die Leute damals gekannt haben. Das war Ash-Shirar. Ash-Shirar. Nikah Ash-Shirar. Nikah Ash-Shirar, barakallahu fikum, war, was die Leute, wal'iyadu billah, auch manche Muslime bis heute machen das, a'udhu billah. Zum Beispiel, einer heiratet die Schwester von dem anderen und der andere heiratet die Schwester von dem Ersten. Ohne Morgengabe, ohne nichts. Und wenn einer sich von der Frau scheiden lässt, dann muss der andere auch die Schwester von dem anderen oder die Tochter, egal wie wir das gemacht haben, dann von sich auch scheiden lassen. Natürlich, der Islam kam und der hat alle diese Arten verboten, außer eine Art, außer eine, barakallahu fikum, eine nur. Und das ist diese Heirat, was wir heute haben, mindestens zwei Zeugen, Vormund und Heiratsvertrag mit Morgengabe. Wie ich schon gesagt habe, barakallahu fikum, die Araber haben viel Talaq auch gehabt und da sieht man auch, wie sie die Frau behandelt haben, wal'iyadu billah. Ich habe gesagt, es gab natürlich auch Stämme, arabische Stämme, die die Frau ein bisschen geehrt haben und gut behandelt haben. Aber im Allgemeinen war das nicht, das war sehr schlimm natürlich. Dann kommen wir zu einer anderen Sache, wal'iyadu billah, das war wa'dil banat wa qatlil awlad. Das heißt, sie haben, wenn man ein Mädchen bekommen hat, dann hat man dieses Mädchen lebendig begraben. Al-Wa'd heißt das. Al-Wa'd. Das Mädchen lebendig begraben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيْذًا مِنْ قُتِلَتْ. Das ist in Surah At-Takwir, die Aya 8 und 9. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, Wa'd al-Banat, warum war dieser bei den Araben? A'udhu billah. Warum hat man das bei den Araben gemacht? Ein arabischer Stamm hat den anderen angegriffen und die haben viele Frauen als Beute genommen und die haben natürlich diese Frauen als Sklavinnen gemacht. Und dieser Stamm, seine Ehre wurde natürlich so verletzt. Und dafür haben die Leute entschieden, wenn sie ein Mädchen bekommen, dann werden sie alle Mädchen töten. Und dann haben die Araber, wal'iyadu billah, das gemacht. Und natürlich, weil sie arm waren oder weil sie Armut gefürchtet haben, haben sie ihre Kinder getötet. Aber alhamdulillah, der Islam hat alles verboten. Ich komme wieder zur Frau in vorislamischer Zeit. Sie hat überhaupt keine Rechte. Man könnte mit ihr alles machen, was man wollte. Sie könnte als Erbe angesehen werden. Und sie hat überhaupt kein Erberecht, kein Sagerecht. Das ist nur Gegenstand, wurde sie oder als Ware, was man kauft und verkauft. Aber der Islam kam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unsere Religion hat Wa'd verboten, hat uns verboten, weil wir arm sind oder weil wir Armut fürchten, dass wir die Kinder töten. In unserer Religion, die Frau hat ihre Rechte, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und sie wurde wie der Mann gestellt in der religiösen Ausübung. Und, aber es gibt spezielle Sachen für Frau und spezielle Sachen für Mann. Das bedeutet, der Islam hat diese Frau wieder geehrt, weil diese Frau war überhaupt nicht geehrt. Und als ich, barakallahu fikum, über diese Arten von Heirat gesprochen habe, dann hat man gesehen, dass wir heutzutage diese Arten auch in bestimmten Ländern sehen und wir erfahren davon, wo sie erzählen, dass die Frauen Rechte haben. Aber a'udhu billah, ist das Recht Frau, dass sie wal'iyadu billah nur als erotisches Symbol angesehen wird? Nein. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Unsere Religion hat die Frau geehrt, indem die Frau als Mensch, Mutter, Schwester, als Tochter und als Ehefrau angesehen hat und nicht mehr als ein Gegenstand oder als, wal'iyadu billah, erotisches Symbol für die Leute, was wir heute in der auf den Straßen sehen und in den großen Bildern, was wir im Internet oder woanders, wal'iyadu billah, überall. Ich meine, die machen eine Werbung für Schokolade, eine nackte Frau. Eine Werbung für Radio, eine nackte Frau. Oder halbnackte Frau. Eine Werbung für Medizin, dann eine nackte oder halbnackte Frau. A'udhu billah. Das bedeutet, wenn manche sagen, dass die Frauen hier Rechte haben, dann sagen wir, subhanallah, da hat man nicht erfahren, was die Frau im Islam von Rechten genießt. Und wir brauchen diese Frage bei uns nicht zu stellen, was die Frau von einem Wert in unserer Religion hat, weil sie schon einen Wert hat. Aber diejenigen, die diese Frage stellen, sie stellen das, weil die Frau bei ihnen keinen Wert gehabt hat. Und sie hat das nicht. Und deshalb stellen sie diese Frage und diskutieren sie das. Aber bei uns, alhamdulillah, Rabbil Alamin, hat sie schon Wert. Deshalb stellen wir uns diese Frage überhaupt nicht. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann, barakallahu fikum, kommen wir weiter. Jetzt, wir haben gesprochen über Gesellschaft bei den Arabern. Ich habe gesagt, erstmal, dass Araben stolz waren auf ihre Abstammungen, auf ihre Sprache und Gedicht. Dann habe ich über die Frau in der arabischen Gesellschaft vor Islam gesprochen, über Scheidung und über Heiraten. Und dann habe ich über Wa'd al-Banat, das bedeutet, das Mädchen lebendig begraben und dass man die Kinder tötet, weil man arm ist oder Armut fürchtet. Dann kommen wir noch zu einer Sache, was in der arabischen Gesellschaft bekannt war, und zwar die Kriege und dass man Überfälle gehabt hat und dass ein Stamm den anderen Stamm angegriffen hat. Das bedeutet, ein Stamm hat den anderen Stamm angegriffen und die haben von ihnen alles genommen. Wir haben viele Kriege miteinander gehabt und der Grund für einen Krieg war nicht jetzt Religion oder etwas natürlich, was wichtig ist. Nein, der Kriegsgrund war einmal ein Kamel. Ein Kamel. Und einmal war das ein Pferd. Das bedeutet, Bani Bakr und Taghlib, die sind Beistämme von Arabien, die haben wegen Kamelstüte 40 Jahre lang gekämpft. Und Dahis wal Ghabra, das war wegen Wettkampf zwischen zwei Pferden. Weil ein Pferd das andere Pferd besiegt hat, deshalb haben sie 4 Jahre lang gekämpft. A'udhu billah. Aber in unserer Region, alhamdulillah, wurde alles natürlich geändert. Alhamdulillah, Rabbil Alam. Dann kommt, barakallahu fikum, zu Wertesystem bei den Arabern. Wie das System der Werten bei den Arabern war, das wird ihr Wesen, Charakter, natürlich, barakallahu fikum, die Araber haben gute Eigenschaften gehabt vor dem Islam. Und zwar, sie wollten immer frei bleiben. Und sie haben Unrecht nicht akzeptiert. Sie wollten Freiheit und sie könnten kein Unrecht akzeptieren. Deshalb haben sie in der Wüste gelebt. Und die Wüste ist so groß und da kann man die Freiheit genießen dort in der Wüste. Und viele von ihnen gingen nachts und die haben nur den Himmel angeschaut und die haben die Sterne und sie haben natürlich schönes Gefühl dabei und es gibt sehr viele Gedichte über diese Sachen. Zweitens, die waren tapfer. Die waren tapfer und deshalb gab es von ihnen, die gesucht haben, Löwen gesucht haben und sie haben Löwen gejagt. Sie waren natürlich großzügig und gastfreundlich, die Araber. Und bis heute natürlich gibt es noch etwas bei den Arabern und es gab natürlich einer, der hieß Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i. Und diese Person ist sehr bekannt für Tay, von einem arabischen Stamm, dessen Name Tay ist. Der war sehr bekannt. Eines Tages hat sein Sohn einen Hund, was er gehabt hat, beschimpft. Er hat ihm gesagt, mein Sohn, mach das nicht. Dieser Hund macht uns was Gutes. Er hat ihm gesagt, was, das ist ein Hund. Und ich habe einen Hund beschimpft und sagt mir nein. Er hat ihm gesagt, mein Sohn, dieser Hund macht mit uns Gutes. In der Nacht bellt der Hund. Und wenn die Leute sein Bellen hören, dann kommen sie zu uns, damit sie Essen bekommen. Und das ist natürlich Gastfreundschaft, was die Araber gehabt haben. Natürlich auch die Araber waren Leute, die immer hilfsbereit waren. Also wenn jemand zu ihnen gekommen ist und er hat sie um Hilfe gebeten, dann haben sie sofort das gemacht und die haben natürlich den anderen geholfen. Allgemein war das eine Eigenschaft auch bei ihnen. Und die sind gute Eigenschaften jetzt, was wir sagen. Und deshalb sagen wir immer, jede Gesellschaft vielleicht hat gute Eigenschaften, aber das genügt nicht, dass man gute Eigenschaften hat, dass man sagt, die sind richtig. Natürlich auch, barakallahu fikum, das Versprechen halten. Das Versprechen halten waren die Araber in diesem Zusammenhang spitzenmäßig. Und As-Samawal, man hat seinen Sohn als Geisel genommen, und weil ein arabischer Stamm bei ihm Schwerte gelassen hat. Dann hat ein anderer Stamm seinen Sohn als Geisel genommen. Und da hat man ihm gesagt, entweder gibst du uns diese Schwerte oder wir werden deinen Sohn töten. Der hat die Schwerte nicht gegeben und dann wurde sein Sohn getötet, weil er gesagt hat, ich habe ein Versprechen gegeben und ich muss dieses Versprechen halten. Auch barakallahu fikum, versprechenmäßig und natürlich, dass wenn man stark ist, dass man den anderen verzeiht. Das war auch bei den Arabern, dass sie den anderen verziehen haben, wenn sie kämpfen. Al-Haris ibn Abbad, natürlich, vielleicht die Namen sind nicht so wichtig für unsere Brüder und Schwestern, aber die sind solche Geschichten, die natürlich zeigen, wie diese Leute auch vor Islam waren, die hatten gute Eigenschaften. Auf jeden Fall Al-Haris ibn Abbad, sein Sohn wurde getötet. Und derjenige, der ihn getötet hat, hieß Al-Muhalhal ibn Rabi'a. Der hat ihn getötet. Und eines Tages hat dieser Al-Haris ibn Abbad mit jemandem gekämpft. Und er konnte ihn töten. Der hat sein Schwert auf seinen Hals getan. Der andere hat ihm gesagt, wenn ich dir sage, wer ich bin, dann wirst du mich freilassen. Er hat ihm gesagt, wenn du mir die Wahrheit sagst, wer du bist, dann werde ich dich freilassen. Er hat seinen Sohn getötet. Er hat ihm gesagt, ich bin Al-Muhalhal. Er hat ihn gesucht. Er hat ihm gesagt, ich habe versprochen, deshalb geh, du bist frei. Wenn jemand zum Beispiel Hilfe oder Unterkunft bei den Arabern gesucht hat, dann haben sie das auch geleistet und gegeben, asylmäßig jetzt. Natürlich, das waren gute Eigenschaften, was die Araber gehabt haben, aber von der anderen Seite, A'udhu Billah, die hatten ungerecht gemacht, die haben viel Kriege geführt, die hatten diese Revanchieren und Rache nehmen, das war bei ihnen Top-Thema. Das heißt, wenn jemand von der Familie getötet hat, dann musste man vielleicht die andere Familie voll töten. Viele von ihnen haben das Vermögen von den anderen genommen, die haben Riba gehabt, das bedeutet Wucher, sie haben viel getrunken, Berauschendes und so, die hatten viel Sinne, das wird Unzucht haben sie gemacht und sie waren überhaupt ungerecht und religionsmäßig haben wir natürlich schon gesprochen. Dann kommen wir, Barakallahu Fikum, zu der wirtschaftlichen Lage bei den Arabern. Ich habe, Barakallahu Fikum, vorhin erzählt im frühen Unterricht, dass die Araber zwei Arten waren, entweder Beduinen oder Leute, die in Städten oder in Dörfern gelebt haben. Die Beduinen natürlich, die hatten natürlich Kamele gehabt und Schafe und so weiter. Und sie waren Wanderer. Das bedeutet, sie haben gewandert von einem Platz zu dem anderen. Sie haben nach Grünen gesucht und nach Wasser. Aber die Leute, die in Dörfern oder in Städten waren, die haben gehandelt. Die haben gehandelt und die haben ein bisschen natürlich vielleicht, wie man heute sagt, Industrie. Aber das war keine Industrie, sondern die waren ein bisschen handwerklich. Im Allgemeinen, wenn wir über das wirtschaftliche System reden von den Arabern, es gab bei den Leuten von Mekka zwei Karawanen. Eine Karawane war nach Jemen und eine Karawane war nach Syrien. Im Winter war das nach Jemen und im Sommer nach Syrien. Und die haben natürlich viel gehandelt. Das System in Arabern war, dass sie Wucher gehabt haben. Das heißt, sie haben gehandelt mit Wucher. Miteinander. Und keiner hat dem anderen etwas gegeben, außer dass er ihm vielleicht mehr zahlt. Die hatten natürlich Märkte. Und diese Märkte waren wie Ukaz, Majenna und Zulmajaz. Und diese Leute kamen zur Hajj-Zeit. Die kamen zur Hajj-Zeit. Und sie haben sich versammelt. Sie haben viel verkauft und gekauft. Und diese Märkte waren auch unter anderem nicht nur wegen Kauf und Verkauf von Stoffen und von Waren und von solchen Sachen, nein, sondern es war auch für Gedicht. Das heißt, in Ukaz war das für Gedicht. Und die Dichter kamen und sie haben gedichtet. Und der Beste davon hat man sein Gedicht geschrieben mit Goldwasser und da hat man das auf Al-Kaaba aufgehängt. Das bedeutet das Gedicht. Und diese heißen Al-Mu'allaqat. Bei den Arabern, die hießen Al-Mu'allaqat und waren Gedichte, die man auf Al-Kaaba gebracht hat, als Ehrung für diese Dichter. Wie zum Beispiel Antar ibn Shaddad oder Imr al-Qais oder andere Leute, die sehr bekannt haben in Gedichten in Arabien. Und bis heute lernen wir ihre Gedichte. Übrigens, derjenige, der Da'wa machen möchte, muss bestimmte Sachen in der arabischen Sprache kennen, weil man das braucht für das Verstehen des Korans. Und wenn man diese Eigenschaft nicht hat, dann ist das sehr schwer in bestimmten Themen. Das war überhaupt natürlich das System in Arabien. Übrigens, Barakallahu Fikum, es gab Zivilisationen bei den Arabern und sie waren zum Beispiel in Rechtssystemen wie zum Beispiel Hammurabi. Hammurabi, der war in Babel. Der war in Babel in der 23. Jahrhundert vor Jesus. Und der war eine Zivilisation und er hat bestimmte Gesetze gemacht und bis heute kennt man die Gesetze von Hammurabi. Es gab natürlich auch Zivilisationen in Syrien oder in Jemen und die haben sehr viel gemacht, zum Beispiel wie Taudam von Marib in Jemen und andere Dinge. Auf jeden Fall, wir können am Ende dieses Ausfluges über die Geschichte von den Arabern sagen, die arabische Gesellschaft hat Positives und Negatives, aber eine Sache für uns ist sehr wichtig und das war die religiöse Lage. Natürlich, Wirtschaftslage war nicht so gut in Arabien, weil sie arm waren. Es gab sehr viele Armen und es gab sehr Reichen. Es gab kein Mittelvolk in diesem Zusammenhang, das wird wirtschaftsmäßig. Von der anderen Seite, wir können Barakallahu fikum das Rechtssystem bei den Arabern sehen, und das Rechtssystem war, bist du stark, gehörst du zu einem starken arabischen Stamm, dann kannst du alles tun, was du willst. Du bist die Großen, fressen die Kleinen. Aber als die Probleme gemacht haben, dann hatten sie andere Leute von anderen arabischen Stämmen, die zwischen den Leuten gerichtet haben. Und hier auch können wir sagen, wenn du nach deinem Recht gesucht hast, dann hast du das vielleicht bekommen, damals in Arabien. Wenn wir zum Beispiel zur Gesellschaft kommen, dann sehen wir, die Araber hatten gute Eigenschaften und schlechte Eigenschaften gehabt. Diese guten Eigenschaften hat den Islam bestätigt. Zum Beispiel wie Tapferkeit, dass man gastfreundlich ist, dass man das Versprechen hält, dass man das Wort hält, dass man den anderen hilft, dass man gut zu den Nachbarn ist. Und der Islam hat diese guten Eigenschaften bestätigt, weil die gut sind überhaupt, wenn die auch in einem Volk waren, die vielleicht Unrecht getan hat. Aber von der anderen Seite sehen wir auch, dass sie schlechte Eigenschaften gehabt haben. Dass sie viele Kriege durchgeführt haben, dass sie Blut vergossen haben und so. Wenn wir natürlich die Frau in der arabischen Gesellschaft betrachten, dann sehen wir, dass die Frau in der arabischen Gesellschaft überhaupt schlecht behandelt worden ist. Sie war unter Druck, sie war als Ware gehandelt werden. Sie hat überhaupt keine Rechte gehabt. Dann kam diese Religion und die hat der Frau natürlich ihre Rechte gegeben. Und die Frau dann wurde wirklich als Mensch angenommen, nicht auch, was wir heute sehen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Natürlich für uns sehr wichtig ist die Religion. Die Araber waren Leute, und wir sehr aufpassen, barakallahu fikum. Sie haben an Allah geglaubt. Das bedeutet, die Araber haben gesagt, Allah hat uns erschaffen und er ist unser Gott. Und sie haben auch zum Teil Allah angebetet. Aber sie haben Schirk gemacht, indem sie diese Götzen als Vermittler genommen haben zwischen ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb waren sie Muschrik. Und natürlich, das war die schlechteste Sache, was diese Leute gehabt haben. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Das war nur eine Sache über Geschichte von Arabien, ein bisschen, so kurz Ausflug war das. Und dann haben wir über Gesellschaft in Arabien, über Wirtschaft in Arabien, über Werte in Arabien gesprochen, wo Arabien ist und so. Und inshallah, das nächste Mal fangen wir mit dem zweiten Kapitel, und zwar wir fangen über Ibrahim alayhi assalam zu sprechen, bi'izni ta'ala, Ibrahim alayhi assalam und Ismail alayhi assalam, damit wir nach und nach zur Geschichte vom Propheten. Übrigens, barakallahu fikum, liebe Brüder und liebe Schwestern, ich rede über solche Themen, damit man weiß, damit man jetzt Überblick hat. Zum Beispiel, du kannst nur jetzt wissen, was der Islam von guten Wirkung auf die Leute gehabt hat, hier durch diese Sachen. Wie die Frau war, wie sie geworden ist. Wie das System war, wie das geworden ist nach dem Islam und so weiter. Die Geschichte von Ibrahim a.s. ist für uns wichtig. Warum? Weil wir über Mekka sprechen wollen. Wir sprechen erstmal über Ibrahim a.s. in sich selbst, dann über Mekka, über Ismail a.s., dann das Haus Allahs, das bedeutet Al-Kaaba, und was in Mekka dann passierte, welche Leute haben dieses Haus genommen und was passierte in Mekka, und dann sprechen wir über Jahr des Elefanten, und dann inshallah sprechen wir über Geburt vom Propheten Muhammad s.a.w. und dann über den Propheten Muhammad s.a.w. vor der Botschaft, und dann sprechen wir inshallah über die Botschaft, dann über die Zeiten von Mekka, die erste Phase, die zweite Phase in Mekka, und dann sprechen wir über die zweite Phase im Islam, und das ist die Auswanderung nach Medina, und dann was in Medina passierte, bis zum Tod vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.